Vielen Dank, es war ein sehr schönes Lied und das ist auch mein Wunsch, dass wir den Heiligen Geist jetzt hier in unserer Mitte wirklich spüren können. Er ist nah bei uns und er möchte unsere Herzen erfüllen. Ja, das war doch eine Herausforderung für mich, als der Mr. Peaks vorhin sagte, ich soll ein paar kluge Worte sagen. Ich hoffe, ich kann diesem Anspruch gerecht werden und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das ist ein schwieriges Thema, aber Gott legt einem manchmal schwierige Themen aufs Herz und ich konnte mich ja einige Zeit damit beschäftigen und ich bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Memento mori, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist ein Relief und wie ihr erkennen könnt, zeigt es eine Szene aus einem römischen Triumphzug. Das haben die alles gemacht, wenn ein Feind besiegt war, ein gegnerisches Volk unterworfen wurde, dann durfte der Feldherr auf diesen Triumphzug vorne wegfahren in einem sogenannten Triumphwagen. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr hinter dem Triumphator einen Sklaven stehen. Und dieser Sklave, der hat zwei Aufgaben. Zum einen hält er den Lorbeerkranz, den Siegeskranz über dem Kopf des Siegers. Das kennen wir alle. Aber der hat in vielen Fällen noch eine zweite Aufgabe. Und zwar musste er dem Triumphator in gewissen Abständen einen Satz ins Ohr flüstern. Und zwar musste er ihm ins Ohr flüstern, Memento mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Und ich finde, das war eine ganz sinnvolle Einrichtung, dass dem Triumphator nicht die Bäume in den Himmel wachsen, sondern dass er trotz all seiner Freude und all seines Triumphs immer wieder ein klein bisschen geerdet wurde. Memento mori, bedenke, dass du sterblich bist. Gerade zur Zeit der Corona-Pandemie wird uns vor Augen geführt, dass wir Menschen trotz aller Fortschritte, trotz all dem, was uns nach vorne bringt, sterben müssen. Sterben gehört zum Leben und Leben gehört zum Sterben. Vor einiger Zeit hatten wir im Gottesdienst einige Zeugnisse gehört. Da sagten die Leute, die hier vorne sprachen, sie hätten keine Angst vor dem Tod. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich musste mich natürlich fragen, wie ist das bei mir? Habe ich Angst vor dem Tod? Und eine Person sagte sogar, dass sie sich auf das Leben nach dem Tod freut. Das hat das Ganze ja nochmal gesteigert. Also nicht nur keine Angst vor dem Tod haben, sondern sich eigentlich darauf freuen, dass es einen Endpunkt hier auf Erden gibt und dass es eine neue Heimat, ein viel erfüllteres und schöneres Leben im Himmel Gott gibt. Ein neues Leben, das mit dem Tod beginnt. Ich kann dem zustimmen, insofern, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Aber ich sehne meinen Tod keineswegs herbei. Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber eigentlich will ich noch nicht sterben, da bin ich ganz ehrlich. Auf der Suche nach einem Predigtthema für heute bin ich bei den Losungen für den heutigen Tag auf einen Vers aus dem Psalm 90 gestoßen. Der Mr. Peaks hat es vorhin schon zitiert, unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Ich habe gedacht, das ist eigentlich kein besonders mutmachender Vers für eine Losung, für einen Sonntag, der so unmittelbar nach Himmelfahrt ist, wo man eigentlich voll Freude über die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu sein sollte. Mein erster Gedanke war, mein persönlicher erster Gedanke, jetzt kommst du ins biblische Alter. In 2 Monaten werde ich 70, also es wird langsam ernst. Mein zweiter Gedanke, diesen Vers, den kennst du doch von Beerdigungen. Da wird er eigentlich sehr oft zitiert, auch in dem Umfeld des Psalms 90. Und mein dritter Gedanke war, lies doch mal den Psalm 90. Und das will ich jetzt mal mit uns machen. Ein Gebet des Mose. des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, und wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herr deinen Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Ist das nun ein Text für Beerdigungen? Oder kann man diesen Text auch universeller betrachten? Für mich liegt der Schwerpunkt des Psalmes nicht in erster Linie auf dem Tod als ein Ereignis, sondern es betrachtet die Vergänglichkeit des Seins und die Notwendigkeit, sich mit dieser Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Im Mittelalter gab es eine Bewegung, die nannte sich Vanitas, die Vergänglichkeit. Da hat man dieses Ganze wirklich sehr intensiv betrachtet und hat sich in etwas hineingesteigert, dass alles vergänglich ist, dass es überhaupt keinen Sinn hat, irgendetwas zu erstreben. Schönheit, Reichtum, Macht, alles ist vergänglich. Wohl keinem Thema gehen die Menschen mehr aus dem Weg als dem des Sterbens und des Todes. Dabei gehört das Sterben und der Tod doch ganz elementar zu unserem Dasein. Irgendwie haben wir das alles aus unserem Leben ausgeklammert und lassen es mehr im Verborgenen stattfinden. Und Männer haben mit dem Sterben und mit dem Tod nach meiner Beobachtung noch viel mehr Probleme als Frauen. Vielleicht habt ihr das schon mal beobachtet, auf Friedhöfen, wenn man auf den Parkplatz von dem Friedhof geht, die Männer bleiben oft im Auto sitzen. Die Frauen, die gehen ans Grab, die machen dort die Blumen, die kümmern sich um das Grab, aber die Männer, die bleiben im Auto oder rauchen eine Zigarette am Auto. Und ich habe das für mich so interpretiert, dass Männer irgendwie so eine Hab-Acht-Stellung gegenüber dem Friedhof haben, dass sie vielleicht damit konfrontiert werden, wenn sie an einem Grab stehen, das könnte auch irgendwann mal mit mir passieren. Wie geht Mose, der ja als der Verfasser dieses Psalms genannt wird, das Ganze an? Mose ist ja ein Mann, der uns mit einer sehr, sehr großen Lebenserfahrung bekannt ist, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, 40 Jahre in der Wüste, der viele Höhen und Tiefen mit Gott erlebt hat und der vor allen Dingen von Gott die Verhaltensregeln, die Gesetze für das Volk bekommen hatte. Wie ist Mose an dieses Thema herangegangen? Mir sind vier Punkte aufgefallen oder eine Gliederung. Ich kann diesen Psalm in vier Teile gliedern, die ich euch mal gerne zeigen will. Der erste Punkt, ich habe ihn überschrieben, am Anfang und am Ende steht Gott. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Ich finde es sehr interessant, wie Mose diesen Psalm beginnt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Kompass und einer Landkarte. Und wenn man wissen will, wo man steht, oder wenn man wissen will, wohin man fahren will, ich spreche es von Zeiten vor einem Navigerät, dann brauchte man eine gute Landkarte. Und diese Landkarte, die musste man einordnen. Und das konnte man sehr gut mit einem Kompass machen. Und am Anfang des Psalmes nordet uns Mose ein. Er zeigt uns, wo ist die Autorität, wo ist der, der über Leben und Tod bestimmt, wo ist der, der die Allmacht hat, der es in der Hand hat, Leben und Tod werden zu lassen. Und was für mich sehr interessant war, der Schöpfer des Lebens, Gott, der Herr, der ist schon vor dem Leben da. Gott ist kein Produkt des Lebens, der irgendwann entstanden ist, sondern Gott war vor dem Leben da. Und das ist mir so wichtig und wertvoll geworden, dass Gott das Leben in all seinen Facetten in der Hand hat. Und so wie alles in Gottes Hand ist, sind natürlich auch wir, bist du, bin ich, in Gottes Hand. Und Gott ist die Zuflucht zu allen Zeiten. Er ist der, zu dem sich alles Leben flüchten kann und bei dem alles Leben Geborgenheit findet. Und was auch sehr wichtig ist, Gott hat verfügt, dass wir sterben müssen. Dass wir sterben müssen, das ist nicht die Erfindung von irgendjemand, sondern das ist Gottes Verfügung. Gott hat bestimmt, dass alles Leben ein Ende hat. Der zweite Teil, den habe ich mal überschrieben, wer bist du, Mensch? Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und ein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das stammt aus dieser Zeit der Vanitas, wo die Menschen sich damit beschäftigt haben, dass Leben und Tod ganz nah beieinander sind. Und ihr seht diese junge Frau, wie sie auf den Totenkopf zeigt. Und wenn ihr euch mal die Mühe macht, ein bisschen zu recherchieren, werdet ihr sehr, sehr viele Bilder finden, in denen an irgendeiner Stelle ein Totenkopf zu finden ist. Und es gibt sehr, sehr viele Lieder und Musikstücke aus dieser Zeit, die man Totengesänge genannt hat. Die Menschen haben sich im Mittelalter sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Was sagt uns Mose in diesen Versen über uns? Wir sind vergänglich. Wir können alles Mögliche tun. Wir können die teuersten Kosmetika verwenden. Wir können die teuersten Schönheitsoperationen an uns vornehmen lassen. Irgendwann ist Schluss. Beim einen früher, beim anderen später. Unser Leben geht in eine Richtung. Ich habe noch niemanden gesehen, der als alter Mensch geboren wurde und als Baby starb. Ich glaube, es gibt einen Film, der hat das mal thematisch aufgegriffen, aber in der Realität ist sowas unmöglich. Unser ganzer Bauplan, unser genetischer Bauplan ist darauf ausgelegt, dass wir uns eine bestimmte Anzahl von Malen erneuern, dass wir uns reproduzieren können, unsere Zellen, aber irgendwann ist dieser Motor des Lebens, der in uns ist, ist er ausgelaufen, hat er keinen Treibstoff mehr. Und was das Allerwichtigste ist, das, was von uns bleibt, ist nichts wert. Meine Oma, die sagte früher immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen, du kannst nichts irgendwo mit hin retten. Es soll ja Leute gegeben haben, die haben ihr ganzes Vermögen im Garten vergraben und die Kinder wussten nicht wo. Als mein Schwiegervater starb, der hatte auch so ein paar Eigenarten und da war natürlich auch der Verdacht, er hat sein Geld im Garten vergraben. Und mein Neffe, der war davon so besessen, was hat er gemacht? Er hat sich ein Metallsuchgerät irgendwo geliehen und ist dann mit dem Metallsuchgerät diesen ganzen Garten abgelaufen und hat geguckt, ob er irgendwo das Geld vom Opa findet. Was hat er gefunden? Einen alten Schlüssel. Und die wichtigste Aussage in diesem zweiten Teil des Psalms ist eigentlich die, dass wir unser Schicksal selbst bestimmt haben. Es sind ja viele, die hadern mit Gott. Gott, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du zulassen, dass Kinder sterben? Wie kannst du zulassen, dass es Kriege gibt? Wie kannst du Corona zulassen? Wie kannst du zulassen, dass unser Leben so stark eingeschränkt ist? Aber letztendlich haben wir unser Schicksal selbst bestimmt. Denn wir haben uns von Gott abgewendet. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich jetzt vielleicht nicht explizit dich und mich, aber unsere Vorfahren von ganz von Anfang an haben den Weg ohne Gott gewählt. Und das bringt mich zum dritten Abschnitt. Den habe ich mal überschrieben, der Zorn Gottes. Der nimmt einen ganz wichtigen Teil in diesem Psalm ein. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich möchte noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Darum fahren alle unsere Tage hin durch deinen Zorn. Und wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Der Zorn Gottes. Da habe ich irgendwie ein bisschen geschaudert, als ich das gelesen habe. Irgendwie ist Gott für mich immer der Inbegriff von Liebe, von Gnade, von Barmherzigkeit. Und dann werde ich hier mit einem Begriff konfrontiert, der Zorn Gottes. Und ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert und es ist ganz interessant, wenn man bei Wikipedia das Wort Zorn Gottes eingibt, dann ist das ein eigenständiger Begriff. Also bei Wikipedia wird unterschieden zwischen Zorn Gottes und dem Zorn, den wir Menschen haben. Und es ist ganz interessant, dass also nicht nur dieser Psalm 90 uns vom Zorn Gottes erzählt, sondern es gibt über die ganze Bibel hinweg, im Alten und im Neuen Testament, gibt es immer wieder Stellen, die uns ganz eindrücklich auf den Zorn Gottes hinweisen. Nun ist der Zorn Gottes kein Jähzorn. Es ist auch kein Zorn, der so ist wie bei uns manchmal, dass wir aus der Haut fahren im bildlichen Sinne, sondern Gottes Zorn ist ein überlegter Zorn. Es ist ein Zorn, weil Gott einfach mit der Sünde nichts am Hut haben kann. Gottes Zorn richtet sich nicht gegen uns, gegen seine Schöpfung, gegen uns Menschen, sondern Gottes Zorn richtet sich gegen die Sünde. Gottes Zorn hat die Sünde und die Trennung, die wir von ihm haben, im Fokus. Ich habe mal als Beispiel ein Bild hier mitgebracht, hat jeder bestimmt erkannt, es ist der Turm von Babel. Und der Turm von Babel ist einer der Beispiele von Gottes Zorn. Da hat sich Gottes Zorn geoffenbart. Es gibt noch viel mehr, es ist die Sintflut, es ist Sodom und Gomorra. Es gibt also wirklich eine ganze Reihe von Beispielen, die uns Gottes Zorn und wie mächtig Gottes Zorn ist, aufzeigen. Wir haben sogar ein Beispiel im Neuen Testament, wo Jesus die Händler aus dem Tempel austreibt. Ist auch kein Beispiel von Friedfertigkeit, sondern es hat ihn gepackt und er sagte, ich muss da jetzt einfach mal klar Schiff machen. Und er hat die Händler aus dem Tempel ausgetrieben. Und das eindrücklichste Beispiel von Gottes Zorn ist die Schilderung vom jüngsten Gericht. Wenn wir alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen und wo Gottes Zorn über die Sünde in diesem Gericht zur Sprache kommt. Und mir ist auch klar geworden, dass Gottes Liebe nur dann sein kann, wenn man den Zorn Gottes akzeptiert. Gott kann mich nur lieben, oder ich kann Gottes Liebe nur dann erfahren, wenn ich akzeptiere, dass Gott und die Sünde nichts gemeinsam haben. Gott und Sünde, das geht nicht miteinander. Da gibt es keine Kompromisse, das kann nicht sein. Aber ich habe einen sehr tröstlichen Satz gefunden und der sagt, das Gegenteil von Gottes Zorn ist nicht Gottes Liebe, sondern Gottes Gnade. Und das ist doch toll, dass es ein Gegenstück zu Gottes Zorn gibt. Gottes Zorn ist nichts Endgültiges, sondern er hat gesagt, ich muss meiner Schöpfung, ich muss dem Leben einen Ausweg aus diesem Zorn geben. Und mein Ausweg ist Jesus Christus, der aus Gnade ans Kreuz gegangen ist und der durch diese Gnade uns ein Leben in Ewigkeit möglich macht. Im Psalm 30 können wir im Vers 5 lesen, denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Jetzt kann ich das mal abwägen, was ist mir mehr wert, der Zorn oder die Gnade? Aber der Psalm malt ja nicht nur ein düsteres Bild, es gibt einen vierten Teil. Und den vierten Teil habe ich mal überschrieben, Ende gut, alles gut oder in Klammer die Hoffnung. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Gottes Plan sieht ein gutes Ende vor. Gott will sich uns wieder zuwenden. Es wird sich mancher fragen, wo ist denn da Hoffnung drin? Das sind doch eigentlich nur vier Bitten fünf Bitten, die der Mose hier formuliert. Aber mir ist klar geworden, wenn jemand Bitten äußern kann, dann hat er Hoffnung. Wenn du in dieser depressiven Phase bist, dass du alles für vergängliche achtest, wenn du alles für unnütz und wertlos erachtest, wie wir das vorhin bei Mr. Peaks gesehen haben, dann hast du keine Hoffnung. Aber Mose kam weiter. Mose wusste, so schlecht wie alles ist, so vergänglich wie alles ist, gibt es doch eine Hoffnung. Und diese Hoffnung hat er in fünf Bitten ausgedrückt. Die erste Bitte ist, kehre dich zu uns. Wende dich uns wieder zu. Schau uns an. Sieh unsere Situation. Und die zweite Bitte, fülle uns mit deiner Gnade. Die dritte Bitte, erfreue uns wieder. Und die hat mir sehr gut gefallen. Erfreue uns wieder. Wenn du in einer so grüblerischen Phase bist, wenn dir alles sinnlos erscheint, und dann kannst du Gott bitten, erfreue uns wieder. Und das macht er gerne. Er schenkt uns gerne Momente und Zeiten der Freude. Und wie kann das geschehen? Das zeigt uns ein Beispiel von vielen. Die vierte Bitte, zeig uns deine Werke und deine Herrlichkeit. Was gibt es Schöneres, als Gottes Schöpfung zu betrachten, als darin sich einfach hineinzugeben und zu schauen, was hat er alles getan? In der Natur, an mir als Mensch, was bin ich für ein Wunderwerk, das er, der Schöpfer, vollbracht hat? Und dann die fünfte Bitte, fördere das Werk unserer Hände. Was macht jemand, der depressiv ist? Was macht jemand, der sich mit trüben und schweren Gedanken trägt? Mir geht es so, wenn ich in einer solchen Stimmung bin, dann habe ich zu allem Lust, nur nicht irgendwas zu tun. Da möchte ich mich am liebsten in irgendeine Ecke verkriechen, möchte mich nur um mich selber drehen, möchte nur meine Gedanken um mich selber kreisen lassen. Und Mose bittet, fördere das Werk unserer Hände. Gib uns wieder einen neuen Ruck. Gib uns eine neue Motivation, etwas anzufangen. Und mir ist klar geworden, dass diese fünf Bitten, diese Hoffnung des Mose nichts anderes ist als eine Zusammenfügung der vielen Verheißungen, die wir in Gottes Wort finden. Gottes Wort ist nicht depressiv, Gottes Wort ist nicht destruktiv, Gottes Wort ist positiv. Und warum? Weil es steuert auf ein gutes Ende zu. Ich habe ja diesen vierten Teil für mich überschrieben, Ende gut, alles gut. Und ich habe ein Zitat gefunden von Oscar Wilde, der schreibt, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Diesen Vers kann man sich mal auf der Zunge, diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Also wenn du das Gefühl hast, irgendwie läuft etwas nicht so richtig bei dir und irgendwie hast du gar keine Lust und keinen Antrieb, dann darfst du dich darauf freuen, dass es noch nicht am Ende mit dir ist, sondern dass das Gute noch kommt. Ende gut, alles gut. Memento mori. Bedenke, dass wir sterben müssen. Dieses Bild ist von einem Dom, ich glaube in Regensburg, da sieht man ein Kind und dieses Kind bettet sich auf einem Totenkopf. Leben und Tod, das sind zwei Begriffe, die ganz nah beieinander sind. Und es lohnt sich schon in jungen Jahren über das Leben und über das Sterben nachzudenken. Es lohnt sich im Alter über das Leben und über das Sterben nachzudenken. Nicht um den Blues zu bekommen, sondern um eine neue Freude und einen neuen Ansporn für das Leben zu erhalten. Du darfst dir sicher sein, Gott geht mit dir durch dein Leben von Anfang bis zu dem für uns sichtbaren Ende und darüber hinaus, weil er möchte dich bei sich haben. Memento mori. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und warum? Auf dass wir klug werden. Wie kann man klug werden, wenn man über das Sterben nachdenkt? Ich glaube, Mose hat uns einige Aspekte aufgezeigt, was es bedeutet, klug zu werden. Klug ist nicht Intelligenz, sondern klug ist etwas, was mit Begreifen und mit Erfahren zu tun hat. Das heißt, du verstehst etwas. Wenn du klug geworden bist, dann hast du etwas verstanden. Und das möchte uns dieser Psalm sagen. Denke darüber nach, dass du klug wirst. Dass du sagen kannst, aus innerem Herzen, aus tiefstem inneren Herzen, ich habe es verstanden, ich habe es begriffen. Wir waren vor einem Jahr auf der Insel Rügen und dort gibt es sehr viele Grabkreuze, die sind aus Metall, aus Gusseisen. Und wir waren auf einem alten Friedhof und dort fand ich dieses Grabkreuz. Und es ist über die Jahrhunderte, ist es immer tiefer in den Boden eingesunken. Es guckt nur noch ein bisschen was von diesem Grabkreuz heraus. Aber das Tröstliche ist der Vers, der da auf dem Grabkreuz steht. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbt. Und das ist doch ein wirklich wunderbarer Vers, den wir als Quintessenz aus dem Psalm 90 und aus dem Nachdenken über das Leben und Sterben mit in unseren Alltag nehmen dürfen. Wenn du an Gott glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du leben. Auch wenn nach 70 oder 80 Jahren, mittlerweile schaffen ja viele schon fast 100 Jahre, auch wenn wir viele Jahre schaffen, irgendwann sind wir am Ende, aber dann greift diese Verheißung von Jesus. Ihr werdet leben, auch wenn ihr sterbt. Amen.